Herzlich willkommen. Mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Bicycle ist eine Plattform, auf der ihr eure gebrauchten Räder verkaufen könnt oder gebrauchte Räder kaufen könnt. Wie genau die drei auf die Idee gekommen sind, wie das Ganze abläuft und was für Verpackungen sie beispielsweise anbieten, erfahrt ihr in dieser Folge Thinking Twice. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich mal wieder drei Gäste bei mir. Hallihallo.
Hi Sophia.
Hallo.
Hi.
Alle wundervollen Partner-Looks, sieht sehr lustig aus auf dem Bildschirm. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr denn?
Ja genau, wir sind Jonas, Flo und Theo von Bicycle aus München und wir freuen uns heute bei dir dabei zu sein.
Ich freue mich mega, dass das geklappt hat und auch mal wieder so ein regionales Unternehmen zu interviewen, das ist immer cool. Wollt ihr mal so ein bisschen erstmal erklären, okay, was ist euer Unternehmen, wie seid ihr dazu gekommen, was ist die Story dahinter, was macht ihr, also so ein bisschen eure Geschichte.
Ja, wir geben immer so ein bisschen den Einblick.
Also, genau.
Wir sind drei Freunde, das heißt, kennen uns schon, Jonas kenne ich seit 10 plus Jahren, wir wohnen seit 9 Jahren zusammen, das heißt, haben davor zusammengearbeitet, arbeiten jetzt zusammen. Das heißt, wir kennen uns zwar schon eine ganze Weile. Und Flo kam so, glaube ich, vor 5 Jahren dazu und hat uns auch so ein bisschen zum Rennradfahren gebracht. Und ums Rennradfahren geht auch Bicycle, wie man sich vielleicht so ein bisschen am Namen erahnen kann. Mhm. Und Flo kommt aus Südtirol, ist da schon mal Rennrad gefahren. Und dann sind wir sozusagen auch in das Thema eingestiegen. Er meinte, es war cool. Haben das gemacht, haben auch mal so einen ersten Triathlon probiert und waren da auch voll begeistert und meinten irgendwie, das Radfahren war richtig geil, komm, als nächsten Schritt machen wir jetzt irgendwie noch eine Alpenüberquerung, haben uns dann irgendwie, dann durchgequält, war eher eine Qual als eine Freude, muss ich sagen, wenn man das davor noch nicht gemacht hat und so sind wir zu dem ganzen Thema gekommen und ja, was so, glaube ich, ganz viele machen, die gerade mit dem Rennradfahren einsteigen, sie überlegen, wo kriege ich irgendwie günstig ein cooles Rad her? Und dann merkt man, ja, gebraucht gibt es da bestimmt was. Man geht auf eBay, so zumindest haben wir es gemacht, also Jonas und ich, und haben geguckt, ja, was gibt es denn da? Und wir haben gemerkt, ey, gibt echt coole Räder, auch zu coolen Preisen. Nur das Ganze drumherum ist ein bisschen kompliziert, ja. Also teilweise funktioniert es gut, ja, wenn wir jetzt hier in München sitzen und mein Nachbar sozusagen mehr oder weniger das Rennrad in meiner Größe, was ich will, verkaufe, dann geht es super easy, weil dann schreibe ich dem, gehe rüber und hol mir das. Aber wenn ich irgendwo in Hamburg ein Rennrad bekommen möchte, wird es dann eher schwierig, ob ich dem jetzt das Geld vorab überweisen muss, ohne eine Absicherung, ob der sagt, du kannst dir das leider nur abholen und ich mich dann irgendwie 8 Stunden ins Auto setze. Da haben wir halt gemerkt, das ist irgendwie nicht so richtig cool. Und bei mir ist dann zum Beispiel persönlich so, dass ich dann gesagt habe, naja, das ist mir irgendwie alles zu heiß. Ich kaufe mir jetzt doch ein neues und bezahle dann lieber irgendwie ein paar Euro mehr oder nehme dann lieber eins, was vielleicht nicht die neueste Schaltung hat oder irgendwie nochmal ein halbes Kilo leichter ist. Und da haben wir gesagt, das ist irgendwie eigentlich ein falscher Gedanke und irgendwie funktioniert es dann nicht so richtig gut. Und so sind wir zu Bicycle gekommen. Mhm. Und Bicycle ist so ein bisschen hergeleitet vielleicht schon eine Online-Plattform zum Verkaufen und Kaufen von Rennrädern. Gebrauchten Rennrädern.
Genau. Mhm. Man stellt sich jetzt einen Online-Shop für gebrauchte Räder. Wie kommen die denn zu euch oder kann ich da als Nutzer drin da was reinstellen? Genau. Oder wie ist der Prozess so?
Ja, genau, du, das ist im Prinzip, wir wollen Leute miteinander connecten, uns mal sozusagen, ja, also du kannst dein Fahrrad verkaufen, du kannst aber auch dein Fahrrad kaufen, also es ist wirklich ein Marktplatz, ja, das heißt, wir leben natürlich davon, dass die Leute uns benutzen oder die Leute die Plattform benutzen, sagen wir so, da haben wir gesagt irgendwie, ich meine, im Prinzip, Grundsatz ist, 2 Leute, ein Verkäufer, der irgendwie privat was verkaufen will oder ein Käufer, der was kaufen möchte, können sich da anmelden und im Prinzip ihre Ware verkaufen. Was wir aber gesagt haben, anders als irgendwie bei eBay. eBay funktioniert, glaube ich, gut für Bücher, für Rasierer, für weiß ich nicht was, aber für so ein hochwertiges Rennrad, ja, ist ein bisschen komplizierter, weil es einfach teurer ist, weil einfach die Kaufentscheidung ein bisschen schwerer ist, weil es einfach eine höhere Qualität hat. Und da haben wir gesagt, genau da steigen wir ein. Das heißt, wir wollen es für den Verkäufer sehr, sehr einfach machen, sein Fahrrad zu verkaufen. Und wir wollen es für den Käufer wiederum sehr, sehr einfach und sicher machen, das Fahrrad zu kaufen. Und ja, wir können da gerne mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Also was bedeutet das im Endeffekt? Der Verkäufer kann super schnell seine Anzeige hochladen. Ja, du musst irgendwie 3 Klicks eingeben, musst sagen, alles klar, ich habe hier irgendwie Rennradmarke X, Modell Y aus dem Jahrgang 2020. Dann werden alle Komponentenbeschreibungen standardisiert hochgeladen. Du musst noch 3 Bilder machen aus vorgegebenen Winkeln und dann ist deine Anzeige online. Was auf der einen Seite für dich als Verkäufer super easy ist, auf der anderen Seite hat der Käufer, wenn alle immer quasi standardisiert alle Angaben hochgeladen werden, sehr strukturiert im Prinzip alle Informationen verfügbar. Also nicht irgendwie bei eBay, hast du Glück, dann steht da irgendwie nur Rennrad zu verkaufen und du findest es über die Suche nicht oder du weißt gar nicht, worum es eigentlich geht. Und dann haben wir gesagt, für den Verkäufer wollen wir es außerdem easy machen. Er kriegt jetzt nicht irgendwie 1000 Nachrichten. Hey, hat ein Rennrad für 1500 Euro drin, schreibt ihn einer, kann ich es auch für 200 kaufen? Oder sowas nach dem Motto. Ich glaube, da gibt es ja bei eBay, Best of eBay Kleinanzeigen
Oh
und
Gott,
Co.
ja.
die geilsten Beispiele, ja. Und dann haben wir gesagt, genau das wollen wir nicht. Das heißt, du kannst als Käufer sozusagen sagen, alles klar, ich will das Fahrrad kaufen. Oder ich mache dir Gegenangebot und du bestätigst dann quasi nur noch ja oder nein, nimmst es an oder nimmst es nicht an, und wir übernehmen so diese ganze Kommunikation dazwischen. Wenn du es dann verkauft hast, kriegst du einen Versandkarton nach Hause, und stellst das Fahrrad rein, wird abgeholt, und geht dann im Prinzip an den Käufer. Wichtig natürlich, klar, ja, wenn die jetzt in der gleichen Stadt hocken, wollen wir jetzt nicht anfangen, da irgendwo einen DHL-Laster rumfahren zu lassen, sondern dann kannst du dir das natürlich auch alleine nachher abholen. Und was auch wichtig ist, ich meine, es geht ja auch immer dieses ganze Thema Gebrauchtmarkt, ist ja, glaube ich, auch einfach wichtiges, ist ja auch immer ein Thema, wenn ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufe, kaufe ich wahrscheinlich kein neues dafür, ja. Die neuen, die irgendwie aus Asien hergeschippert werden und die einfach auch, sage ich mal, aufwendig in der Herstellung sind, und irgendein altes wird wiederverwendet, ist natürlich irgendwie auch einfach der richtige Gedanke, diese Kreislaufwirtschaft anzukurbeln. Und wir wollen das Ganze auch noch unterstützen, indem wir sagen, wir haben Dienstleister gefunden. Das wird leider nicht ganz zum Start unserer Website funktionieren, aber wir haben Dienstleister gefunden, der so wiederverwendbare Versandkartons macht. Das heißt, du als Verkäufer stellst dein Fahrrad rein, schickst es dem Käufer, der packt das Ganze zusammen, schickt das wieder uns und dabei entsteht kein Müll. Eigentlich auch eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, vor allem bei Fahrrädern sind es ja große Kartons.
Da freuen sich die Nachbarn immer, wenn die Altpapierzonne voll
Oh,
ist.
mit einem Karton, ja.
Dann haben wir alle Bock,
Da
genau.
haben wir alle Bock drauf, ja, voll.
Plus, was jetzt vielleicht noch dazu kommt, wir sichern natürlich die Zahlung ab. Das heißt, wir wollen natürlich Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer schaffen. Und wir als Plattform kümmern uns darum, dass der Käufer auch wirklich zahlt und der Verkäufer im Prinzip nur sein Geld kriegt, wenn das Fahrrad wirklich existiert und wenn es auch zum Käufer geschickt wird. Und dann bieten wir dem Käufer auch an, dass er das Rad an uns zurückschicken kann, wenn der Verkäufer fehlerhafte Angaben gemacht hat, das heißt, wenn er den Zustand falsch angegeben hat oder wenn das Rad komplett anders aussieht als beschrieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich ein schwarzes Rad gekauft habe, bei mir kommt ein rotes an. Da ist es relativ eindeutig, dass irgendwie die Anzeige nicht mit dem Fahrrad übereinstimmt. Dann kann der Käufer sich einfach an uns wenden, das Rad zu uns zurückschicken und wir kümmern uns um die ganze Rückabwicklung mit dem Verkäufer. Denn wenn der Verkäufer auf unserer Seite verkauft, dann verpflichtet er sich dazu, wahrheitsgemäß zu antworten. Und damit wollen wir das ganze Thema Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer, ja, schaffen.
Ja.
Genau, ich glaube, am Ende geht es eigentlich, wird ja auch immer so ein bisschen gefragt, was ist das Problem, was ihr lösen wollt, ja, als Startup, als Unternehmen, so wenn wir in irgendeinem, weiß ich nicht, wir haben uns für irgendwelche Startup-Programme beworben, wo man dann irgendwie coole Bürogebäude und sowas bekommt, wird man dann immer gefragt. Ich glaube, am Ende ist es so, es gibt Plattformen, über die man das machen kann, die funktionieren aber einfach nicht richtig. Ja, das heißt, wir wollen auf der einen Seite die Funktion sowohl bei der Einfachheit, beim Aufwand, bei der Sicherheit, da haben. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch wichtig, was wir jetzt in den Gesprächen mitbekommen haben und was mir am Anfang gar nicht so 100% bewusst war. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die irgendwie 5 bis 10 Rennräder, so Liebhaber im Keller haben. Die haben jetzt nicht den Druck, ja, den finanziellen Druck zu sagen, alles klar, ich muss eins von denen verkaufen, sonst irgendwie kann ich nicht mehr einkaufen gehen, sondern den haben die einfach nicht, ja. Und dann sagen die, okay, ich würde das schon verkaufen, aber ich habe irgendwie keinen Bock, das an irgendeinen zu geben, der das dann irgendwie, weiß ich nicht, im Keller verstauben lässt oder kaputt fährt oder sonst irgendwas. Die haben da wirklich eine sehr, sehr starke emotionale Bindung. Und genau das wollen wir nämlich auch aufgreifen, dass wir sagen, ey, es ist nicht nur ein Fahrrad, es ist nicht nur ein Rahmen und ein Reifen, sondern da ist eine Geschichte, da ist eine Emotion dahinter. Und wenn ich die Emotion weitergebe, ja, an einen anderen, dann freue ich mich, aber dann soll das zum einen gewertschätzt werden und zum anderen beispielsweise will ich vielleicht auch mit dem connected werden, wenn er das möchte. Ja, also ich will sehen, fährt er das Ding jetzt jeden Tag draußen und dann freut mich das oder fährt er damit am Wochenende irgendwie gerade irgendeinen Alpenpass hoch oder so, ja. Also ich glaube, da wollen wir im Prinzip auch nochmal eine komplett neue Verkäuferschaft aktivieren, indem wir sagen, uns geht es nicht nur wie bei den bisherigen Plattformen so, es geht um einen Rahmen und um einen Reifen, es geht auch um die Geschichte so ein bisschen dahinter und die Emotionen.
Aber jetzt kann man ja selber, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht die Emotionen in die Beschreibung des Fahrrads reinstecken, oder?
Nee, das kann man nicht.
Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, mein, das ist das Fahrrad meines Opas, der ist damit die Tour de France gefahren, beispielsweise, ist sehr plakativ und so. Also das kann ich ja nicht machen, oder?
Das kannst du momentan nicht machen. Wir wollen trotzdem die Leute im Prinzip zusammenbringen und im Prinzip im digitalen Zeitalter bedeutet das für uns, wenn die das möchten, connecten wir die bei Strava zum Beispiel oder über Komoot.
Cool.
Sodass man irgendwie sieht, okay, ich habe das jetzt nicht einfach nur weggegeben, habe Geld dafür bekommen, sondern wie Theo schon eben gesagt hat, keine Ahnung, jemand fährt die Alpe d'Huez hoch und ich sehe, das ist mit meinem alten Rennrad. Das freut mich natürlich dann auch als Verkäufer.
Ja.
Genau.
Genau.
Ich bin jetzt letztes Jahr erst in das Fahrradgame eingestiegen und hatte davor ein normales Cityrad, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt bin ich da so total der Newbie und komme dann auf eure Seite, habe aber keine Peilung, was für ein Rad ich brauche. Ich habe keine Ahnung, was für eine Rahmengröße ich brauche, gar keine Ahnung. Und was ein Carbonrahmen ist, was da besser dran ist, keine Ahnung. Habe ich dann da irgendeine Chance, Hilfe zu bekommen? Weil sonst würde ich natürlich zu einem Fahrradanbieter gehen und ein paar Räder testen. Das habe ich jetzt gemacht in dem Fall, weil bei Kleinanzeigen muss man ja schon richtig wissen, was man will. Sonst habe ich ja auch keine
Nee,
Chance
genau.
da. Oder ich filter nach Preis, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal dann. Oder daran
Das
kann man
ist
das
auch
nicht.
nicht alles.
Genau.
Genau. Nee, also was wir auf jeden Fall damit anbieten wollen, ist auch so ein Buyer's Guide. Dass man eben, also so vor allem für die ganzen Neulinge, die es ja auch aufgrund von Corona einige gibt, denen etwas an die Hand geben möchten, dass die eben die richtige Rahmengröße, das richtige Modell, Rennrad, einmal Typ schon mal allgemein, weil es einmal gibt ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt in der einmal Ebene fahren will, ob ich Rennen fahren will, ob ich in die Berge fahren möchte, Gravel. Das heißt, da haben wir unterschiedliche Punkte, Beschreibungen, die wir einfach dann zeigen, auch mit Hilfe von Fotos, von Videos, einmal Leitfäden, einmal ganz allgemein, die da einmal absolut weiterhelfen sollen. Als zweiten Baustein haben wir auch noch einen Fahrradblock. Das heißt, wir beschreiben dann neue einmal Komponenten, Modelle, schreiben etwas zur richtigen Reifenbreite, Reifendruck, einfach um ja, den einmal Einsteiger so Schritt für Schritt auch einerseits zu seinem Traumbike zu bringen, andererseits eben auch zu einem Fahrradprofi zu machen, so ein bisschen was, der sich dann auch so ein bisschen auskennt.
Genau, plus ich glaube, was wichtig ist am Anfang, also klar, dieser Buyer's Guide und den Blog, den Klo gerade angesprochen hat. Und dann ist, glaube ich, aber auch, du gehst jetzt irgendwo auf eBay und weißt nicht, ist das jetzt ein guter Deal oder ist das kein guter Deal? Ja. Ist das das Richtige? Okay, wir wollen über den Buyer's Guide hier schon mal sagen, das ist schon mal die richtige Richtung, in die du gehst. Aber ist das ein guter Deal oder ist das nicht? Gebe ich zu viel aus? Sag mal, wenn ich das bekomme, kriege ich dann irgendwie Müll oder kriege ich was wirklich Cooles, ja? Genau das wollen wir auch so ein bisschen abhandeln, indem wir sagen, zum einen sieht man in jeder Anzeige mal, was der Originalpreis war. Dann siehst du sozusagen auch, ich finde das auch immer relativ schwierig, ja, dann hast du dann, weiß ich nicht, Canyon XYZ mit noch drei Buchstaben dahinter, 0598, und jetzt sollst du genau rausfinden, was das gekostet hat vor 3 Jahren, dann googelst du das und dann merkst du aber, da gibt es dann auch Abweichungen. Das heißt, da sagen wir, okay, wir sagen dir im Vorfeld, was war der Originalpreis, und dann siehst du auch, wurde irgendeine Komponente verändert oder nicht, und liegt der Verkäufer jetzt drüber sogar oder drunter, will er mehr, als er damals bezahlt hat. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich die besten Geschichten. Und dann weißt du schon mal, okay, das scheint vielleicht ein guter oder nicht so schlechter Deal zu sein. Und wenn du dann das Fahrrad bekommst, und was Jonas gesagt hat, ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, auch für mich zumindest war es beim ersten Kauf ganz wichtig zu sagen, ich kann das auch, wenn es nicht passt und ich was Kaputtes oder Falsches bekomme, das wieder zurückgeben. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht sozusagen mein Geld da überwiesen und das Thema ist für mich durch. Ich habe da keine Chance mehr rauszukommen. Ich glaube, das hilft besonders, wenn du unsicher bist. Wenn du genau weißt, was du brauchst, wenn du alles exakt genau weißt, dann ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber besonders für den Start. Also, wenn du jetzt mal anfängst, ein Rennrad zu googeln, gibt es 1000 Marken mit 1000 Modellen. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer zu wissen, was dann das Richtige ist, ja.
Ja, genauso ging es mir auch. Deshalb haben wir uns damals auch für neue entschieden, einfach weil Gebrauch, keine Ahnung, ob das dann passt und ob das sinnvoll ist oder ob das dann sich richtig auch anfühlt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, selbst wenn es passt von der Rahmengröße. Es gibt ja so ein, keine Ahnung, man testet ja dann ganz viele oder ich habe ganz viele getestet. Ja, manche passen halt und manche gehen halt, da falle ich vom Fahrrad so gefühlt, so in der Kurve. Das passt einfach nicht, obwohl die Rahmengröße und die Daten stimmen. Von daher, ja, ist das natürlich so ein Faktor, der, oder ein Unsicherheitsfaktor. Bei einem Online-Kauf sonst oder bei einem Gebrauchtkauf, der dann bei euch dann wegfällt. Jetzt seid ihr kurz vor dem Launch. Können wir noch mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit? Was ist so euer Background? Weil jetzt seid ihr alle voll die Fahrradfahrer, aber woher kommt ihr so? Aus welcher Branche? Habt ihr irgendwie eine Expertise im E-Commerce-Business oder wo kommt ihr her?
Ja, nee, glaube, ich spreche mal für mich, ich komme aus Berlin eigentlich und bin zum Studieren nach München gekommen.
Auch
Das war vor
untypisch, oder?
diesem.
Für einen Berliner nach München?
Ah, ja,
Also
das
nur um
stimmt
das
auch.
mal so zu fragen.
Du, ich bin auch ehrlich, auch wenn jetzt die Münchner bestimmt zuhören, am Anfang dachte ich so, okay, den Bachelor mache ich und dann wieder zurück. Umso länger man in München ist und dann merkt, ach, die Alpen vor der Tür, Italien erreichst du in 3 Stunden mit dem Auto, du, so schlecht ist das doch nicht, ja. Und das heißt tatsächlich, umso länger ich hier bin, umso weniger kann ich mir vorstellen, wieder wegzugehen. Und klar, dann war es so, irgendwie zum Studieren hergekommen, habe Maschinenbau hier studiert, beim Studium Jonas kennengelernt, wie gesagt, und dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung gegangen, ja, um mal zu sagen, ja, ich will mal so ein bisschen schauen, was für Unternehmen gibt es, was machen die, so ein bisschen so einen Einblick zu gewinnen, weil ich ehrlicherweise nicht das Gefühl habe, dass ich schon so richtig Plan habe, wie die Arbeitswelt funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jemals einen Plan von haben kann, aber ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich da weiß, wie es läuft. Und da habe ich sehr viel, haben wir, oder ich kann für mich sprechen, ich habe da sehr viel Einblick bekommen. Und dann war jetzt im Prinzip, das haben wir die letzten 4, 5 Jahre gemacht. Und dann war jetzt, glaube ich, Corona natürlich auch klar, eine Situation, wo man auf einmal irgendwie als Unternehmensberater ist man viel unterwegs, ja. Du irgendwie fährst Montagmorgen los und kommst Donnerstag oder Freitag nach Hause und bist immer so in deinem Zirkel, Arbeit, Wochenende, irgendwas Cooles geplant. Und dann kam auf einmal bam, Corona. Du bleibst zu Hause, Wochenende bleibst du zu Hause, alles komplett entschleunigt. Und glaube, dann ist das auch eine coole Zeit, um einfach so ein bisschen darüber nachzudenken, okay, wo will ich mich hin entwickeln, was sind noch Herausforderungen, die ich annehmen will und was nicht, und die Ideen, die wir da haben, sollen wir da nicht einfach mal auch ein gewisses Risiko mit eingehen? Genau, das war so ein bisschen auch, glaube ich, einer der Punkte, warum ich zumindest entschieden habe, dass es jetzt genau das Richtige ist, so ein Projekt hier zu starten. Und genau, dann haben wir im Januar die Firma gegründet. Und um uns um Rechtliches gekümmert, um irgendwie, wie melden wir alles an, wie kriegen wir einen Handelsregistereintrag und all so ein Zeug, womit man sich eigentlich in der Regel nicht so viel beschäftigt. Und ja, das ist also sehr frisch. Und wie du sagst, Ende Mai geht es dann richtig los. Da geht die Plattform online.
Voll aufregend, richtig, richtig cool. Und auch richtig cool, dass ihr diese Zeit irgendwie so genutzt habt, die für viele voll schwer war, aber dass ihr die irgendwie dann trotzdem irgendwie in was super Wertvolles umgewandelt habt für euch so. Finde ich cool.
Genau. Vielleicht lasse ich, ich habe jetzt so ein bisschen von meiner Seite beleuchtet, vielleicht nochmal ihr Jungs.
Ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer.
Ich merke schon, wer in eurem Team das Marketing übernimmt. Marketing und Kommunikation, oder?
Ja, Theo macht das ganze Thema Marketing, Flo macht das ganze Thema Finanzen und Außendarstellung so ein bisschen und ich mache das ganze Thema Produkt und Technik. Wenn ich ganz kurz zu meinem Werdegang so erzähle, ich komme ursprünglich aus Hannover, bin auch zum Studium nach München gezogen, damals vor allem wegen der Berge zum Skitouren und sowas. Das war für mich so das Hauptkriterium für München. Genau, dann habe ich auch Maschinenbau studiert, danach bin ich in eine Unternehmensberatung gegangen, dann habe ich das 4 Jahre gemacht und jetzt die letzten 1,5 Jahre war ich bei einem Industrie-Software-Startup, wo wir im Prinzip eine Software gebaut haben, um produzierende Unternehmen in ihre täglichen Meetings zu unterstützen. Genau, und da habe ich so ein bisschen die ganze technische Seite kennengelernt, wie baue ich ein Produkt, wie ja, strukturiere ich im Prinzip so ein Problem, dass es technisch umsetzbar ist. Und ich glaube, das hat mir jetzt sehr geholfen, das Ganze, die ganze technische Infrastruktur für unseren Marktplatz zu bauen.
Genau, und dann noch von meiner Seite kurz. Ich bin ein Kind der Berge, also ich komme aus Südtirol, bin da eben auch schon in der Kindheit, Jugend sehr viel Fahrrad gefahren, habe diese Leidenschaft dann vor etwas mehr als 5 Jahren auch nach München mitgebracht, habe hier eigentlich die letzten 4 Jahre als Umwelt- und Nachhaltigkeitsberater gearbeitet, deshalb auch so ein bisschen das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung. Das liegt mir irgendwo am Herzen. Das war mir auch irgendwo aber wichtig, so von Anfang an mit einzubringen. Und ja, also auch so nach den Jahren in der Beratung, man sieht auch sehr viel rein in unterschiedliche Unternehmen und bekommt halt so ein Gefühl, wie es in etwa läuft und wie es eigentlich teilweise auch nicht unbedingt laufen sollte. Und da ist halt auch der Aspekt des Selbstgründens, glaube ich, spannend, weil man dann einiges anders machen kann. Und die auch mit Hierarchien, mit Zuständigkeit, mit Prozessen, das sind alles so Themen, wo wir, aber glaube ich, alle drei in den letzten Jahren einiges gesehen haben und gesagt haben, okay, es muss doch auch besser gehen. Und das wollen wir jetzt halt ändern. Genau.
Ich finde das voll spannend, weil das war eigentlich so der Grund, warum ich den Podcast angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwann gründen. Und man sagt ja immer, rede mit möglichst vielen Gründerinnen und Gründern, bevor du gründest, weil dann kann man schon mal gucken, wie wird es gemacht, was sind Learnings, was sollte man genauso machen, was ganz anders, etc. Das heißt, das habt ihr jetzt eigentlich ja intuitiv durch eure Arbeit als Berater schon davor ein bisschen gemacht. So was ich jetzt hier durch den Podcast mache. Habt ihr lauter spannende
Ja,
Insights gesammelt.
ich glaube tatsächlich, du sagst ja, also ich meine, oft ist es ja, du kommst um irgendwas als Berater, du kommst um irgendwas zu verbessern oder zu verändern. Ja, das ist ja in der Regel dein Job, das ist ja die Definition von einem Berater oder Unternehmensberater. Und ich glaube, dann ist es einfach spannend zu sagen, okay, jetzt sagen wir immer, man müsste irgendwas anders machen. Jetzt versuchen wir es doch mal, ob wir es selber hinbekommen, das anders zu machen oder kriegen wir es mal wirklich hin, ja? Kriegen wir da wirklich das selber umgesetzt und mal selber anders gemacht und anders gestaltet und unsere Ideen da wirklich verwirklicht? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, aber auch das Spannende, was jetzt gerade so vor uns liegt, beziehungsweise gerade ansteht.
Ich glaube, vielleicht auch nicht unbedingt nur kriegen wir Ideen umgesetzt, sondern
ich fand es auch immer spannend, die verschiedenen Kulturen in verschiedenen Unternehmen zu sehen. Mhm. Und ehrlich gesagt, gerade in den großen Unternehmen haben wir, glaube ich, für uns alle drei festgestellt, da werden teilweise Kulturen gepflegt, wo wir einfach sagen, wenn man es anders machen könnte, sollte man es dringend anders machen. Mhm. Und wir haben halt ja einfach viele Unternehmen gesehen und für uns so ein bisschen festgestellt, eigentlich so richtig unsere eigenen Wertvorstellungen passen jetzt nicht wirklich zu den Unternehmen, die wir so gesehen haben in der Industrie viel. Und das war für uns auch, glaube ich, ein großer Faktor, dass wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwo eigene Wertvorstellungen von dem, was gut oder schlecht oder sinnvoll ist. Lass uns doch versuchen, ein Unternehmen auf einer coolen Idee aufzubauen und gleichzeitig einfach unsere gemeinsamen Werte darin zu vereinen und versuchen, das Richtige zu tun oder das zu tun, was wir für richtig halten. Mhm. Genau. Und das finde ich halt auch einen extrem spannenden Aspekt von dem ganzen Thema. Selber gründen. Du hast die Kultur selber in der Hand.
Ja, hat man.
Gut und schlecht zugleich.
Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, es kann sich ja, ich finde es erstmal spannend auch, dass ihr sagt, ihr habt eure Bereiche, also jeder hat so seinen eigenen Bereich. Ich glaube, das ist schon mal voll wichtig, um auch so eine Unternehmenskultur tatsächlich, also dass das nicht so ein Chaos ab Anfang an ist, sondern dass man da sehr strukturiert ab Anfang an rangeht. Das finde ich auch ganz interessant, dass ihr das jetzt schon so festgemacht habt.
Ja, so richtig fest ist es sehr,
sehr, sehr fließend. Der Schein trügt, okay. Stimmt's genau. Zurück.
Es gibt so Hauptverantwortlichkeiten. Trotzdem treffen wir große Entscheidungen, treffen ja alle gemeinsam. Und wenn jemand sagt, du, sag mal, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht in Bezug auf Marketing oder in Bezug auf was auch immer, dann setzen wir uns zu dritt zusammen und diskutieren das aus. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder da irgendwie sein eigenes Königreich hat. Und dann,
wäre ja auch kein besonders großes Königreich bisher.
Naja, immerhin.
Nein, aber also, definitiv 100% so. Aber was ich auch irgendwie ganz spannend fand am Anfang, wir haben uns so hingesetzt und haben ja noch nie darüber gesprochen, wie man sich so in so einer Rolle von einem Unternehmen selber sieht. Ja, weil war davor einfach noch kein Thema und das spricht man jetzt nicht unbedingt beim Bierchen am Abend. Sag mal, wenn wir gründen würden, was würdest du denn machen? Und tatsächlich hat das irgendwie ganz stimmig gepasst, aber da war ich auch ein bisschen positiv überrascht, ja, dass da irgendwie jeder sozusagen den einen Bereich eh für sich priorisiert hat und wir gemerkt haben, ach super, das passt ja, da gibt es ja gar keine, gibt es ja jetzt, sage ich mal, erstmal keine Grundinteressenkonflikte, ja, dass einer sagt, du, ich glaube, ich kann das Produkt viel, viel besser als du machen oder andersrum, oder die technische Seite bin ich viel, viel besser, so nach dem Motto. Ich hoffe, die gute Stimmung bleibt so, Freunde.
Was waren so, wie ihr gestartet habt oder wie ihr euch entschlossen habt zu gründen, wie waren so die Reaktionen aus eurem Umfeld? Weil ihr hattet jetzt ja alle feste Jobs und wie war so die Reaktion so, oh Gott, jetzt starten die, machen die was ganz was Neues, ein eigenes Unternehmen? Wie war es so?
Ich muss sagen, tatsächlich mehr positiv auf jeden Fall, dass viele sagen, ja, ey, cool, ihr habt da eine Idee, die finden wir cool, es gibt einen Bedarf dafür, ja, besonders jetzt, wo dann irgendwie alle sagen, die, warte mal, Fahrräder sind alle ausverkauft und ihr macht eine Plattform für gebrauchte Räder, eBay funktioniert nicht gut, ja, das klingt gut, ja, klingt sinnvoll, so, ja. Das heißt, da finde ich, kam viel Positives zurück, kommen natürlich aber auch immer so ein bisschen so von der Elternseite, ja, du sag mal, und wie stellst du dir dann vor, die Miete zu bezahlen, so ein bisschen nach dem Motto, ja, und hast du dir das wirklich gut überlegt? Wobei ich tatsächlich sagen muss, bei mir persönlich war das viel, viel mehr positiv, da war nur ab und zu, ja, denk auch mal drüber nach, irgendwie muss man auch sozusagen um die Runden kommen, aber da fand ich, war erstmal sozusagen geil, dass ihr jetzt sagt, ihr macht es, ja, und cool, dass ihr jetzt einmal den Schritt macht, und da so ein bisschen den Mut zusammennehmt.
Genau.
Ich glaube, da ist die, oder wir leben in einer Zeit, glaube ich, wo das auch immer mehr akzeptiert wird. So eine Fehlerkultur kommt jetzt langsam, glaube ich, durch, wo die Leute eher sagen, ja cool, Finde ich spannend, wenn ihr das ausprobiert. Wenn es nicht klappt, ist kein Weltuntergang. Klar, ihr müsst schauen, wie ihr euch finanziell über Wasser haltet und du musst dann irgendwie schnell einen anderen Job finden oder was auch immer. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, dass die Leute sagen, oh, deinen sicheren Job, überleg dir das mal gut, ob du den aufgeben möchtest und wirklich was Eigenes mit höherem Risiko machen möchtest.
Ja.
Ich glaube, da, oder zumindest in unserem Freundeskreis, waren die Reaktionen da durchweg positiv. Auch wenn jetzt nicht jeder die Idee feiert und viele sagen, oder manche sagen, ja, Fahrräder, wie groß kann der Markt da sein oder wer fährt Fahrrad und so weiter. Also ich finde,
das ist eine Zeitgeschichte. Wir haben an so einem Wettbewerb teilgenommen, wo so Feedback gegeben wurde. Anonym. Und ein anonymes Feedback war so tatsächlich, ich glaube, O-Ton war, wer fährt Fahrrad? Ja. juckt niemanden, so nach dem Motto.
Geil, okay, genau. Klar.
Ich glaube, unabhängig, ob die Leute jetzt die Idee oder das Geschäftsmodell cool oder für sinnvoll erachten, glaube ich, ja, trotzdem viele sagen, ja, okay, das ist mutig, sie finden es cool, erstmal, dass du dich entscheidest, so einen Schritt zu gehen. Und von daher muss ich sagen, jo, war das Feedback eigentlich so aus unserem Freunden- und Bekanntenkreis ziemlich positiv dazu.
Das ist cool. Ja,
das fand ich absolut auch. Also es ist dann eher teilweise aus der Familie, die dann sagen, ja, diese Sicherheit jetzt aufgeben, muss das wirklich sein? Habt ihr das notwendig? Aber das ist dann eben, die hatten damals auch die Chance, sich selbst zu entwickeln. Die hatten auch noch teilweise andere Möglichkeiten. Und also so bei mir war es jetzt absolut nicht so, dass die mir das auf irgendeine Weise hätten irgendwie wegnehmen wollen oder sagen, das sind wir jetzt einmal negativ, sondern eher okay, das ist ein Risiko, klar. Aber also man, die waren ja auch mal junge Unternehmer, alles, und haben sich damals auch dafür entschieden, irgendwo vielleicht etwas mehr im Risiko einzugehen.
Ja.
Und ja, also so der zweite Aspekt ist halt auch, ich glaube, im Freundeskreis, es finden einfach sehr viele spannend, die das vielleicht selbst auch gerne machen möchten, aber halt sagen, okay, ja, ich habe eigentlich niemanden, der das Ganze mittragen würde, haben vielleicht nicht die brennende Idee und sagen dann, ah, cool, ich würde eigentlich auch gern. Und das bestärkt einen dann auch nochmals.
Ja, voll. Jetzt habt ihr schon das Thema Finanzierung und so ein bisschen Miete bezahlen können angesprochen. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, dass man darüber offen redet. Deshalb ist es immer eine Frage in meinem Podcast. Wie finanziert ihr euch denn so aktuell? Oder was ist der Plan?
Ja, also Plan war, oder sagen wir mal so, wir haben im Januar gesagt, okay, wir machen es. Und dann haben wir auch gesagt, jeder steckt jetzt irgendwie so das eigene Ersparte rein. Mhm. Um erstmal so diese erste Hürde zu nehmen, um erstmal irgendwie genug zu haben, um da diese Plattform aufzubauen. Und dann haben wir aber schnell gesehen, klar, irgendwo brauchen wir auch ein bisschen was mehr her, ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen versuchen, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben von irgendwelchen Investoren oder irgendwelchen externem Geld sozusagen, die dann aber auch eine Mitbestimmung wollen. Das heißt, wir haben gesagt, wir versuchen mal diesen Gründerkredit, diesen KfW-Kredit zu bekommen. Mhm. Hat dann glücklicherweise auch geklappt. Und damit war dann klar, alles klar, super. Wir sind zwar jetzt alle tief in der Kreide, aber bei der Bank, aber wir haben jetzt erstmal irgendwie genug Kapital, dass wir jetzt diesen Marktstart und alles irgendwie aus eigener Tasche stemmen können, beziehungsweise jetzt aus der geliehenen Tasche. Und genau, dann wäre jetzt im Prinzip das Ziel, wenn wir es schaffen, dort durch eigene Umsätze mit dem eigenen Geld so lange wie möglich voranzukommen, um einfach da nicht aus Geldnot irgendwelche Investoren mit reinholen zu müssen.
Ja.
Heißt nicht, dass es nicht auch sinnvoll sein kann, wenn man sagt, wir wollen strategisch uns weiterentwickeln und brauchen dann nochmal jemanden, der in dem Bereich super stark ist. Mhm. Und da holen wir uns noch einen Partner mit ins Boot. Ich glaube, das ist super hilfreich und super gut. Aber ich glaube, wenn man es unter finanzieller Not treffen muss, so eine Entscheidung, dann ist die immer wahrscheinlich schlechter, als wenn man es in der eigenen Hand hat. Ja,
ja, voll.
Ja, und da ist halt von uns auch noch so ein Vorteil, den wir sehen, dass wir jetzt keine großen Investitionskosten haben oder aber auch keine Natürlich die hohen laufenden Kosten, weil wir arbeiten von zu Hause aus, das ist ja mittlerweile in. Und wir brauchen keine Werkshallen, wir brauchen keine Maschinen. Laptop, Handy, man haben wir zum Glück. Ja. Das heißt, unsere konstanten Ausgaben sind relativ gering und das ermöglicht uns das auch noch etwas einmal länger, sagen wir, halt jetzt unter uns auch so zu bleiben.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Aber es ist natürlich auch mega cool, dass ihr den Kredit bekommen habt, was natürlich schon mal so eine Bestätigung von der Bank ist für euer Businessmodell und den Businessplan, den ihr dann wahrscheinlich auch vorlegen musstet. Ist natürlich eine coole Bestätigung für das Projekt oder für das Unternehmen, die Idee an sich, wenn es eine Bank sagt, ja, sieht gut aus.
Plus, du machst dir mal wirklich Gedanken. Also klar, du denkst, geile Idee, ja, wir starten jetzt und hier raus und ob wir da ein bisschen Geld hier oder da. Und dann fragt natürlich einer, okay, im Januar 2022, wie viel Geld wollt ihr dafür Reisekosten ausgeben? Dann denkst du dir so, hä? Okay, klar, jetzt ist das wahrscheinlich noch ein langer Zeitraum, aber du machst dir über Sachen Gedanken, ja, die gut sind, glaube ich, sich mal darüber Gedanken zu machen im Vorfeld, weil man dann halt so ein bisschen das Risiko nicht nimmt, aber minimiert, dass man da irgendwo ein bisschen blind irgendwo reinläuft und am Ende merkt, oh, Mist, jetzt auf einmal ist alles weg und wir wissen gar nicht mehr, wo es herkommt und was machen wir jetzt, sondern du machst dir da schon die richtigen Gedanken und das hat, glaube ich, uns echt geholfen in der Situation, dass jemand sagt, ey, ihr müsst uns ganz strukturiert genau alles aufschlüsseln, wie ihr was bezahlen wird, an welcher Stelle, hat uns brutal geholfen.
Mhm. Würdet ihr das jetzt auch als ein Learning oder als ein etwas sagen, was man machen sollte, bevor man startet oder während man startet? Also so ein Businessplan tatsächlich schreiben?
Ja, ich glaube, man sollte schon zumindest irgendwo mal sagen, ist immer die Frage, wie detailliert mache ich das und bis zu welchem Detaillierungsgrad hat das jetzt noch Sinn? Wenn ich mir jetzt über 50 Euro Spesenabrechnungen im Dezember, die möglicherweise anfangen können, Gedanken, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, was schon sinnvoll ist, zu sagen, mal, okay, wie viel Geld brauchen wir, wie viel Geld planen wir auszugeben? Ja. Passt das zusammen? Wie lange kommen wir mit dem Geld, das wir jetzt anstreben, das wir jetzt von der Bank bekommen haben und selber da reingesteckt haben? Wie weit kommen wir? Ab wann müssen wir darüber nachdenken, ob wir noch mehr Geld von irgendwo bekommen oder müssen unsere Ausgaben deutlich reduzieren? Also ich glaube, wenn man sich so ein paar Marker setzen kann, alles klar, wir können jetzt 3 Monate so machen und wenn dann irgendwie die Umsätze nicht kommen, wie wir hoffen, dann müssen wir uns nochmal was überdenken. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Mhm. Das mal zu machen. Also mir gibt es auch eine gewisse Art von Sicherheit, ja, dass ich weiß, okay, ich meine, aus der Beraterwelt, ja, am liebsten tippen wir in Excel-Tabellen rum, also haben wir uns natürlich erstmal eine Excel gemacht mir gibt das auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit, ja.
Ja. Es hilft da auf jeden Fall, also wir sind jetzt natürlich nicht ohne Businessplan gestartet, so das war schon irgendwie so eine der ersten Aufgaben, die wir gemacht haben. Wie detailliert das Ganze dann am Ende geworden ist, das ist dann eine andere Sache. Und ich glaube, man muss da die Balance finden zwischen irgendwo musst du flexibel sein und auf gewisse Dinge reagieren, die du einfach nicht vorausplanen kannst, die einfach anders kommen, als du denkst. Und auf der anderen Seite musst du dich tief genug in die Sachen reindenken und das weit genug durchstrukturieren, dass du eventuell schon auf einer monatlichen Basis für die nächsten 18 Monate planen kannst, unter gewissen Voraussetzungen. Und wenn die eben nicht eintreffen, dann musst du dich halt schnell wieder drehen. Aber ja, also die Struktur, die hilft auf jeden Fall.
Ja, weil meine letzte Frage ist immer so ein bisschen, was für Learnings würdet ihr gerne weitergeben an eine Person, die jetzt genauso wie ihr vielleicht am Anfang steht oder noch ein Jahr früher gerade die Idee hat und gerade nicht weiß, soll ich weitermachen? Oder was hättet ihr gerne am Anfang gewusst? Was würdet ihr genauso machen? Jetzt seid ihr natürlich noch sauer am Anfang, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich schon extrem viele Erfahrungen und Learnings gesammelt. Und ich nehme jetzt aus dem Gespräch mal mit Struktur und in Business oder so ein Plan ist schon mal euer Learning.
Zusätzlich, ich weiß nicht, ob das für viele Leute neu ist, aber ich bin wir waren immer wieder erstaunt, wie lange so Behördenkram dauert. Wie unnötig kompliziert sowas ist, wie lange sowas dauert und wie sehr dir das dann irgendwie am Ende vielleicht auch so einfach so Sachen, dass du irgendwie keine Steuernummer hast, und du musst 8 Wochen auf deine Steuernummer warten, sonst kannst du keine Rechnung schreiben und sowas. Das sind einfach so Zeiträume, die können dir dann halt auch irgendwie schnell mal das Genick brechen,
ja.
Weil du einfach denkst, ja, ich beantrage das, wie lange wird das wohl dauern, mir eine automatisierte Steuernummer zu geben? Kann ja nicht länger als 1 Woche oder 10 Tage dauern, wenn die Behörde langsam ist. Wenn du dann aber feststellst, jo, meine erste Rechnung kann ich in 2 Monaten bezahlen, dann kann dir das schnell irgendwie, oder dann wird es schnell unangenehm. Und das war halt bei uns halt auch so ein bisschen so ein Thema, wo wir einfach erstaunt waren, wie langsam solche Prozesse da doch teilweise sind, genau.
Ja, und ich glaube, klar, neben diesem ganzen so, dieses ganze Jahr, Mann, über welche Rechtsform machst du die Gedanken und sowas, da denkst du, okay, weiß nicht, google ich, gib 3, ich nehme eine, Punkt. Aber es dauert natürlich alles ein bisschen länger und ist ein bisschen mehr Aufwand mit verbunden. Und was ich glaube ich auch hilft, so ganz unabhängig von diesem ganzen Doing operativer Ebene und so, ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man jetzt nicht gerade alleine ist, ja, mit sich selber, sondern wenn man da ein Team ist, auch einfach wirklich ganz offen von Anfang an im Prinzip auch so emotionale Themen anzusprechen. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt keine super emotionalen Menschen, die gerne über unsere Gefühle den ganzen Tag reden. So sind wir, glaube ich, alle drei nicht, ja, sondern eher im Gegenteil so. Braucht man ein bisschen, um da so offen zu sein. Und das war für mich auch so ein Learning, klar. Wir müssen uns auch mal hinsetzen und sagen, Jungs, wie sieht's aus? Wer sieht sich wie? Wo wollen wir hin? Welche Werte wollen wir verfolgen? Jetzt steht eine Entscheidung an, da muss man auch mal offen drüber reden. Und das ist nicht immer nur eine rationale Entscheidung, sondern ganz oft ist es auch eine emotionale Entscheidung. Ja, weil rational sagst du, wir machen das oder das, aber oft ist es auch wirklich eine emotionale Entscheidung. Und da ist es, glaube ich, gut, einfach offen drüber zu sprechen. Und ich glaube, das hilft einfach, dass man am Anfang irgendwie eine gute Stimmung hat und auch gemeinsam in die richtige Richtung läuft. Ja, weil wenn es am Anfang schon klappt, ist, glaube ich, hinten raus noch viel schlimmer.
Ja, also so von meiner Seite, glaube ich, geht es da war auch sehr wichtig, dass man nicht für sich alleine immer einmal Lösungen sucht. Also das heißt so, gemeinsam gründen macht irgendwo auch sehr viel Spaß. Es ist immer teilweise fordernder, weil dann eben einer da ist und sagt, das brauchen wir morgen. Ja. Du sagst, ja, ich weiß eigentlich. Und dann macht man es halt eher. Und da halt auch das einmal ganze Thema eben, wie schon einmal angesprochen, dass man sich eben einigt, dass man einen gemeinsamen Plan hat, aber dennoch irgendwo flexibel bleibt und auch nicht davon ausgeht, dass alles abgenickt wird, dass alles so eintritt und dass man eben einmal dann auch sich eingesteht, okay, das war vielleicht anfangs mal ein falscher Ansatz. Den müssen wir jetzt also einfach so ein bisschen umwerfen und halt dann nicht irgendwie sagen, das war aber einmal deine Idee oder deine und jetzt müssen wir es anders machen, müssen wir es neu machen. Das haben wir gemeinsam entschieden und jetzt machen wir es auch gemeinsam wieder neu.
Ja.
Und stärkt einen, glaube ich, schon sehr.
Ja. Ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Das war ziemlich auch meine allerletzte Frage. Ich werde natürlich eure Webseite verlinken in den Shownotes und eure Social-Media-Accounts. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg bei eurem Launch. Das wird bestimmt grandios. Und meine Daumen sind gedrückt und bedanke mich für eure Zeit, die ihr hattet.
Ja, wir danken dir, Sophia, dass du uns eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.